Viel meiner Herz ganz vor bei dir. Ja, muss aufpassen, Selma.
Ja, da kann ich.
Ich alleine mit dir, nicht mit meiner Familie.
Ja, da kann ich helfen.
Ja, muss aufpassen.
Ja, okay.
Ja, wenn du nicht helfen bei mir, welche Leute ich sagen, helfen bei mir?
Okay.
Ich sage Nachbarn, geht nicht. Das ist hier Deutschland.
Doch.
In der Mensch deine Sache, gucken nur deine Sache, nicht gucken für mich.
Ja.
Ja. Aber ja, weil ich sage. Sagen nein. Okay. Ja.
Selma Coming of Age. Die Geschichte einer Patenschaft. Ein SWR-Kulturpodcast in 6 Folgen. Von Claudia Heißenberg und Matthias Hof. Folge 2.
Definiere Muttersprache.
Selma, heute einkaufen. Gehen zusammen oder nicht?
Die können mich immer im Telefon sehen.
Aber wie viel Uhr hat morgen Schule?
Ich glaube Mittwoch, 8 Uhr. An dem Tag.
Ach so, wie viel Uhr zurück?
Jujunos.
Die erste Sprache, die ich sprechen konnte, war Deutsch und nicht Marokkanisch. Das habe ich erst gelernt, als ich das erste Mal in Marokko war. Ich weiß nicht genau, wie man Muttersprache definieren kann. Wenn man das so definiert, dass es die Sprache ist, die deine Mutter hat, dann ist es halt Marokkanisch. Aber wenn es halt die erste Sprache ist, die man spricht, dann ist es halt Deutsch.
Ist gut, aber wenn du kommst nach Hause, ich anziehe meine Jacke und meine Schuhe und gehen zusammen und helfen bei mir einkaufen.
Was ist einkaufen?
Ja, Wasser, keine Wasser. Alles brauchst du. Wasser brauchst du, Mehl brauchst du, Mehl.
Ja.
Viele Sachen. Okay? Und beim Zug zusammen, muss helfen, putzen zusammen, bisschen sauber hausen, kochen.
Ja, aber ich habe noch Hausaufgaben.
Das ist Selma mit ihrer Mutter Sarah. Die findet, dass ihre Tochter ruhig etwas mehr im Haushalt helfen könnte. Ich bin Matthias Hof. Ich bin Journalist und ein Freund und Kollege von Selmas Patentante Claudia. Sie und ihr Mann Hans betreuen Selma, seit sie 6 Jahre alt ist. Selma ist eines dieser Kinder mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und sie ist die erste in ihrer Familie, die Abitur macht, also bald. Die Regel ist das nicht. Und es setzt sie enorm unter Druck. Ohne die Unterstützung von Claudia und Hans wäre sie in unserem Schulsystem ziemlich aufgeschmissen.
Hey Claudia, könntest du vielleicht verstehen? Ich lese dir was vor, was genau das bedeutet. Ich muss ein Gedicht analysieren. Ihn umflattert der Schwalben niedriger Schwarm und die Fledermäuse huschenden Flugs um den kahlen Ast, der zu hoch entwuchs, blitzverbrannt seinem Haupt eines Galgens Arm. Ich verstehe, der Bahnhof.
Selmas Patentante Claudia ist solche Hilferufe per WhatsApp gewöhnt.
Deutsch, das war für Selma von Anfang an ein Riesenproblem. Also so wie manche so eine Mathephobie haben und schon Schweißausbrüche bekommen, wenn sie Zahlen sehen, so war das bei ihr mit Deutsch. Also als wir uns kennenlernten, da hatte sie einen Wortschatz von vielleicht 100 Wörtern oder so. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass sie mit ihrer Mutter fast nur Marokkanisch spricht.
Wenn deine Mutter halt mit mir Marokkanisch spricht, spreche ich manchmal Deutsch zurück oder Marokkanisch zurück. Oder wenn die Deutsch spricht, dann spreche ich vielleicht Marokkanisch zurück oder Deutsch zurück.
Manchmal spreche ich Arabisch oder so, sagt bei mir, spreche Deutsch. Muss richtig sagen, du falsch. Muss. Ohne Deutsch geht nicht, sitzen hier in Deutschland.
Ich finde Sprache schon wichtig. Also wenn ich jetzt so 2 Leute nehmen würde, und der eine spricht so perfekt Deutsch und der andere irgendwie so gebrochen, bisschen kacke. obwohl die vielleicht genau gleich schlau sind, wirkt ja der gut sprechen kann, irgendwie schlauer.
Von Kind an war es ein ziemlicher Zwiespalt für Selma, mitzuerleben, wie hilflos sich ihre Mutter in der deutschen Sprache bewegt.
Und dann versteht die das nicht, dann sagt die, was ist das? Und ich sag dann so, ja, halt dieses Wort.
Dings.
Wenn du willst, kannst du die Geschichte von mir erzählen, als ich noch klein war.
Claudia hat mit Selma immer mal wieder kleine Interviews gemacht. Bei diesem hier ist Selma 10, also immer noch ziemlich klein, aber eben nicht mehr so klein wie bei der Geschichte mit dem Dings.
Ja, die Geschichte mit dem Dings. Da habe ich Selma von der Schule abgeholt und wollte wissen, was sie zu Mittag gegessen hat. Und sie sagte, ja, so ein Dings. Aha, sage ich. Und wie sah das denn aus, dieses Dings? Ja, so rund. Okay, rundes Dings. war das aus Fleisch? Ich habe so an eine Frikadelle gedacht. Nee. Aus Kartoffeln? Nö. Ja, woraus war das denn, Selma, das Dings? Ja, aus Dings. Also das hat die ganze Fahrt über gedauert. Die Fahrt dauert 20 Minuten, bis ich dann herausgefunden habe, mit vielen, vielen Fragen, es war ein Pfannkuchen.
Das klingt vielleicht lustig, ist es aber eigentlich nicht. Denn es zeigt, wie schwer es für ein Kind wie Selma ist, sprachlich so fit zu werden, dass es in der Schule mitkommen kann.
Eigentlich haben wir diese Patenschaft übernommen, um Selma bzw. irgendein Kind, das war jetzt nicht auf Selma gemünzt, aber Selma ist es ja geworden, also um Selma so ein bisschen den Weg zu glätten oder sie auf den Weg zu bringen, weil ihre Mutter das eben nicht kann aufgrund ihrer Erkrankung und auch weil sie nicht so gut Deutsch spricht. Wir haben das auch gemacht, um einfach schöne Sachen zu machen. Und wir haben auch viele schöne Sachen gemacht. Wir haben Ausflüge gemacht, wir sind schwimmen gegangen, wir haben Fahrradtouren gemacht, Minigolf gespielt, ins Museum. Also eigentlich all die Sachen, die ich auch gerne gemacht habe als Kind mit meinen Eltern.
Als Selma klein war, habe ich immer schon gedacht, man muss sie irgendwie in Schwung bringen, so wie ein Schwungrad. Und dann läuft das.
Patenonkel Hans hat Selmas Neugier direkt erkannt. Aber er sieht auch, dass Selma sich selbst oft unter Druck setzt. Manchmal auch zu ehrgeizig ist. Aus dem kleinen Mädchen, das einen Jobs brauchte, ist ein Teenager geworden, der es unbedingt schaffen will.
Also ich würde nicht von mir selber behaupten, dass ich immer diszipliniert bin. Ich versuch's. Ich bin auch in meinem Freundeskreis dafür bekannt, dass ich sehr oft diszipliniert bin. Und manche sagen dann auch mal zu mir, Selma, komm mal ein bisschen runter. Du kannst auch Pause machen, auch in der 5-Minuten-Pause. In der Schule mache ich trotzdem noch weiter die Aufgabe. Und dann sagen die, ja, Selma, wir haben Pause, mach mal Pause. Und dann sage ich, nein, für mich ist Pause erst nach der Schule, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich eine Pause.
Das Abitur. Für Selma und ihre Mutter eine Art Garantie für ein gutes Leben. Darum will Selma unbedingt einen Einsatzschnitt schaffen. Und jede schlechte Note kann ihr das verhageln. Selmas größte Sorge, ihr Problemfach Deutsch.
Ja, ich glaube, so war scheiße. Und ich mache, es zahlt sich nichts aus. Ich habe es echt satt, in Deutsch wirklich irgendwas noch zu machen, weil ich gebe mir Mühe, ich mache und tu. Sich mehrere Stunden an meinen Hausaufgaben und mache die extra so ausführlich, dass es wie eine Übung ist, wie eine deutsche Übung für mich. Es wirkt aber nicht. Also ich kann wirklich machen, was ich will. Es passiert nichts. Ich sehe nichts. Also ich sehe nur schlechte Noten. Ich sehe nur schlechte Noten in Deutsch. Ich sehe nur Schlechtes.
Viel kämpfen wegen Schule. Oh, manchmal Lehrer schimpfen, manchmal sagen bei Mama, diese Lehrer machen bei mir so, schimpfen bei mir, ich alles machen gut. Das ist Lehrer, deine Lehrer. Egal was sagen, das ist deine Lehrer. Gleicher mit deiner Mama, egal welche. Schimpfen bei dir oder schreien bei dir oder so, das ist deine Lehrer. Gleicher mit deiner Mama. Ich immer sagen so. Oder manchmal, ich weiß nicht, sagen, ja, rufen Claudia oder rufen Hans, aber lassen bei mir, ich nicht sprechen mit diesen Leuten, ich keine Ahnung. Ich verstehe nicht, welches Problem, geht nicht. Subhanallah, Insan. Astaghfirullah, Allah, 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 Allah,
Im ersten Halbjahr der 12. Jahrgangsstufe stand Selma im Deutsch-Grundkurs auf einer 4, schriftlich. Mündlich auf einer 1-, machte zusammen eine 3, die schlechteste Note auf ihrem Zeugnis. Doch mit Ehrgeiz, Fleiß und Willenskraft kommt Selma in Deutsch anscheinend nicht mehr weiter. Sie möchte deshalb mit ihrer Lehrerin Frau Kühne sprechen.
Weißt du, wo wir hin müssen?
Zu diesem Gespräch, Selma ist jetzt gerade 17, sind Claudia und Selma nun unterwegs.
Selma, wir sind ja hier, genau, weil du nicht so ganz glücklich bist mit deiner Deutschnote. Na, oder so ein bisschen verunsichert mittlerweile. Willst du mal erzählen, wie du dich so fühlst?
Also, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Ganz alles ehrlich raushauen. Was sagst du denn, wo deine Schwierigkeiten sind, wenn du besser werden möchtest?
Also ich glaube, die Rechtschreibung, die Grammatik auch. Mhm. Und ich weiß ja nicht genau, was von mir so erwartet wird in den Klausuren.
Okay.
Ja, also Selma kann eigentlich diese Systemschule super bedienen. Also die kann sich Sachen gut merken, die kann die dann auch abrufen, wenn es nötig ist, also bei Arbeiten. Bei Deutsch funktioniert das irgendwie nicht. Ich finde das gut, dass sie dann zu ihrer Lehrerin geht und mit der darüber redet, wie sie sich verbessern kann. Also sie ist sich da nicht zu schade, sie hat da auch keine Angst und sie hört sich das dann auch an, was sie alles falsch macht. Und wenn ich dann dabei bin, dann hilft mir das natürlich auch, dass ich weiß, wie ich ihr besser helfen kann, also wie ich sie da unterstützen kann.
Es ist kein Weltuntergang, was da drin ist, aber umso länger du Texte schreibst zum Ende hin, wird das schon, so am Anfang ist es noch relativ wenig rot und dann, wenn dann so der Stress kommt, dann wird es schon ziemlich rot. Liest du zu Hause Bücher?
Nein.
Das ist das A und O für Rechtschreibung und Grammatik. Weil bei dir ist auch viel am Satzbau, der ist so ein bisschen verstellt manchmal.
Und ich lese ungern. Ich weiß nicht, es ist einfach langweilig. Also, es gibt bestimmt gute Bücher und es gibt bestimmt ein Buch, das mir auch gefallen würde, wenn ich ein gutes finden würde. Aber die ich bisher gesehen habe, waren nicht so meins.
Aber das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben würde, dass du ins Lesen kommst. Dann wirst du automatisch besser.
Ich habe auch 1000 Bücher zu Hause.
Selma, und das ist auf jeden Fall netter.
Viele gute Ratschläge und ein bisschen Aufmunterung. Frau Kühne will Selma wirklich gerne helfen. Sie empfiehlt ihr die Schulbibliothek. Und sie wird ihr am nächsten Tag eins ihrer Lieblingsbücher ausleihen. 1000 strahlende Sonnen, ein Roman über die Freundschaft und das Schicksal zweier Frauen in Afghanistan von Khaled Hosseini.
Und? Wie war's?
Habe ich ein besseres Gefühl als vorher. Also ich weiß jetzt genau, was ich ändern muss. Und ich werde heute anfangen zu lesen.
Ein guter Vorsatz. Bis jetzt sah das nämlich anders aus. Das wissen Claudia und Hans nur zu gut.
Selma kann mit Lesen gar nichts anfangen. Und wir versuchen es immer wieder und wieder. Aber bis jetzt haben wir leider überhaupt keinen Erfolg gehabt. Und ich finde es schade.
Sie haben sich wirklich bemüht, Selma ans Lesen zu kriegen. Haben Selma Geschichten vorgelesen, mit ihr zusammengelesen und ihr immer wieder Bücher geschenkt. Wie zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank.
Liebe Kitty, sehr wahrscheinlich habe ich dich mit meiner langatmigen Wohnungsbeschreibung ziemlich gelangweilt. Aber ich finde es notwendig, dass du weißt, wo ich gelandet bin. Nachdem wir in der Prinzengracht 263 angekommen waren, führte uns Miep gleich durch den langen Flur und über die holzernen Treppen direkt nach oben ins Hinterhaus. Sie schloss die Tür hinter uns. Boah, ich kann die heute nicht lesen. Aber das Problem ist halt, dass ich immer im Hinterkopf habe, dass ich das lese und mich zwinge, das zu lesen und nicht das aus Leidenschaft oder so tue. Deshalb macht es automatisch das Lesen nicht so toll. Ja, ich muss mir echt abgewöhnen, dass ich mich zwinge, das zu lesen. Sonst macht es auch keinen Spaß.
Diese Unlust zu lesen, kann das irgendwie mit Smartphone zusammenhängen, dass man irgendwie immer schnell Informationen hat und auch schnell wieder weitergeht und die sich dann nicht drauf einlassen will?
Also ich glaube, ich habe mich zu sehr daran gewöhnt, Nachrichten zu hören als zu lesen durch, keine Ahnung, zum Beispiel TikTok-Videos oder irgendwie, ja, so TikTok-Videos oder Instagram-Videos. Und dadurch liest man weniger. Also die Leute jetzt, also deine Generation zum Beispiel, die sind ja ohne Smartphones groß geworden und kann das Einzige, was wirklich Entertainment gab, waren Bücher.
Es gab schon Fernsehen.
Ja, und Fernsehen. Das ist einfach die Entwicklung der Zeit, glaube ich, dass Jugendliche eher auf dem Smartphone schauen, als Fernsehen zu gucken oder Bücher zu lesen. Aber ich will nicht für jeden Jugendlichen sprechen. Ich spreche eigentlich nur über mich. Deshalb.
Und deshalb schaut Selma lieber den Film zum Buch, statt das Buch zu lesen. Oder sie wandelt Artikel, die sie interessieren, in ein Audio um, statt Zeitung zu lesen. Dann lässt sie sich die Texte vom Handy vorlesen. Damit ist sie allerdings nicht alleine. Kenne ich auch von meinem Sohn.
Wäre ich aufgewachsen ohne Handy, dann hätte ich wahrscheinlich eher Bücher gelesen. Aber ich habe jetzt ein Handy. Ich kann YouTube-Videos gucken, ich kann TikToks gucken. Ich brauche gar keine Bücher, also um mich halt zu unterhalten. Also Bücher lesen, ich glaube, das Einzige, was so wirklich gut an Bücher lesen ist, dass man halt lernt zu reden, zu schreiben und dass man vielleicht Wissen erlernt. Aber sonst?
Also Spaß verbindest du nicht mit Bücherlesen?
Nein.
Lass ich es mal so sagen. Ich bin froh, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, wo es kein TikTok und keine Handys und all diese Ablenkung gegeben hat. Also für uns war es selbstverständlich, wenn wir was erfahren oder was erleben wollen, dann haben wir gelesen. Und heutzutage haben die Kinder so viel Ablenkung und ständig ist dieses Handy ist da und wir drauf geschaut und ich glaube, da bleibt da gar keine Zeit mehr fürs Lesen, beziehungsweise keine Lust mehr, weil Lesen kommt einem anstrengend vor.
Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Also jetzt zum Beispiel würde ich schon mit dir in eine Bibi gehen.
Auch wenn sie keine Bücher liest. Selma geht immer wieder an einen Ort, der voll mit Büchern ist.
Also Bibi ist die Kurzfassung von Bibliothek. Ich finde, Bibliothek ist so ein langes Wort. Und einfach, wenn man sagt, ich gehe in die Bibi, versteht man es eigentlich auch und es reicht.
Erzähl mal von der Bibi.
Ich will die Bibi nicht erzählen, weil das ist meine Top-Secret-Bibi. Die erzähle ich keinem, weil das ist eine versteckte Bibi, die keiner kennt. Und ich habe keine Lust, dass sich das rumspricht.
Wo genau der geheime Ort liegt, das sagen wir also nicht. Nur so viel. Untergebracht ist er in einem schmucklosen 70er-Jahre-Bau. Und für einen Samstagvormittag sind hier erstaunlich viele junge Menschen unterwegs. Im ersten Stock steht so eine Art Kaugummiautomat. Für 1 Euro kann man da Ohrstöpsel ziehen.
Also ich gehe schon öfters mit meinen Freundinnen hin, aber ich könnte auch alleine hingehen, weil die ist nicht so weit weg von mir zu Hause. Und es gibt ja mehrere Abteilungen. In der ersten und zweiten Etage kann man mit mehreren Leuten lernen. Und in der dritten Etage ist auch immer richtig ruhig. Man kann sich da einfach Kopfhörer anziehen und Hausaufgaben machen. Aber ich gehe da eher hin, um für Klausuren zu lernen. Weil ich denke, wenn ich nicht zu Hause bin und nicht diese Gelegenheit habe, einfach kurz Netflix zu schauen, dass ich mehr lerne. Und das brauche ich ja vor Klausuren. Ich muss viel lernen.
Also du bist da konzentrierter?
Ja, schon. Ich mache da definitiv mehr als zu Hause.
Ich verstehe das. Ich mag auch die Atmosphäre. Das hat sowas ja, wirklich Wissenschaftliches, aber es hat schon wahnsinnig viel mit Büchern auch zu tun, oder? Diese ewig langen Regale voll mit Büchern, wo man schon weiß, die kann ich in meinem Leben nicht lesen, diese ganzen Bücher, die hier stehen.
Aber überall stehen irgendwie Sachen drin, wo sich Menschen Gedanken drüber gemacht haben.
Ich denke nicht so wie du, dass sich da so irgendwie Leute hingesessen haben und da irgendwas geschrieben haben, sondern ich denke mir einfach nur so, wie sehr Langeweile hattest du, dass du ein ganzes Buch geschrieben hast. Das denke ich mir. Das ist aber auch bei Philosophen so. Also wir haben ja gerade auch Philosophie, Thema Immanuel Kant, und da denke ich mir die ganze Zeit, warum? Wieso denkst du so? Wieso kannst du nicht normal denken? Wieso musst du so kompliziert denken, dass der gute Wille entscheidend ist? Ja, dass wenn etwas aus dem schlechten Willen herkommt, dass es automatisch keine gute Tat ist. Ja, auf jeden Fall seine Ansicht. Es ist manchmal im echten Leben anwendbar, aber nicht wirklich immer. Also man kann nicht immer nach dem guten Willen handeln. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch ein vernünftiges Lebewesen ist. Das war ja die Welt perfekt. Hört sich zwar gut an, was er sagt, aber naja.
Allah, Allah.
Oh Gott.
Hey, yeah, yeah.
Von Kant zur Couch. Sage ich jetzt mal so salopp. Oder vom deutschen Bildungssystem zurück in die Lebenswelt eines Teenagers, der nicht nur zwischen zwei Sprachen, sondern auch zwischen zwei Kulturen balanciert.
Ich würde sagen, ich bin Marokkanerin mit einem deutschen Pass. Ich würde nicht direkt sagen, ich bin deutsch, aber zum Teil, also nicht hundertprozentig, würde ich sagen. Laut dem System bin ich deutsch, weil ich einen deutschen Pass habe. Aber ich würde sagen, dass ich Marokkanerin bin. Nicht halb-halb, sonst würde es ja bedeuten, dass mein Vater oder meine Mutter deutsch wäre. Ist ein bisschen schwer zu sagen.
Wie Selma damit umgeht und welche Konflikte daraus entstehen, darum geht es in der nächsten Folge dieser Podcast-Serie. In der letzten Deutschklausur, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, hat Selma übrigens eine 3- geschrieben. Immerhin die zweitbeste Arbeit im Kurs. Das war die zweite Folge von Selma Coming of Age, die Geschichte einer Patenschaft. Dem SWR Kultur-Podcast von Claudia Heißenberg und Matthias Hof.
Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause, weil ich seit 7 Uhr morgens nicht mehr in meinem Bett war.
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann findet ihr alle 6 Folgen in der ARD-Audiothek. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Da geht es auch um den Spagat zwischen zwei Sprachen und Kulturen. Was nämlich bewegt russischsprachige Menschen in Deutschland? Darüber sprechen Valeria und Vika in ihrem Das Ding-Podcast Njette Mädchen. Beide sind in Russland geboren, sie leben in Deutschland und versuchen in jeder Folge, sich mit ihrer Identität auseinanderzusetzen. Wie fühlt es sich an, die Muttersprache zu verlernen? Was ist dran an den Klischees, die auf TikTok verbreitet werden? Und wie spricht man mit der Familie, die der russischen Propaganda glaubt? Eine neue Folge Njette Mädchen gibt es jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.